ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Sandra Navidi. Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Köster, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind Wirtschaftsexpertin, Chefin einer New Yorker Unternehmensberatung und leben schon seit 20 Jahren in den USA. Haben Sie eigentlich auch die Staatsbürgerschaft? Haben Sie da gewählt?
Nein, ich habe seit über 30 Jahren die Green Card und ich habe nicht gewählt.
Wen hätten Sie gewählt?
Kamala Harris.
Und wie war das jetzt, als das Ergebnis dann plötzlich ein anderes war? Man hat ja oft so den Eindruck, also die mediale Welt ging fast schon von einem Sieg von Kamala Harris aus und dann kam dann doch wieder die Überraschung, dass es Donald Trump wird.
Dass es so klar ausgegangen ist und dass das Ergebnis auch so schnell da war und dass er in jeder Hinsicht gewonnen hat, das war eine große Überraschung. Weil auch gerade gegen Ende des Wahlkampfs ist er immer extremer geworden. Es gab verschiedene Ausfälle seiner Art. Also deswegen hat man gedacht, okay, auch wenn es knapp wird, Kamala wird das Rennen machen.
Jetzt haben die Börsen teilweise und größtenteils positiv reagiert darauf. Wie wurde das denn bei Ihnen so im Bekanntenkreis diskutiert, dieses Wahlergebnis?
Wir sind alle geschockt. Ich lebe in Manhattan. Auch meine Freunde und Bekannte, die an der Wall Street arbeiten, sind überwiegend Demokraten. Wir haben Angst vor Repressionen persönlicher Art und auch, dass New York möglicherweise Mittel gekürzt bekommt, also dass Donald Trump unsere Stadt auf dem Kieker haben wird.
Wie könnten denn solche Repressionen dann aussehen?
Wir haben während Covid schon gesehen, dass Donald Trump uns Finanzmittel vorenthalten wollte, Beatmungsgeräte, Krankenwagen und solche Dinge. Das hat er dann im Endeffekt nicht durchbekommen. Aber jetzt, wo er durchregieren kann, könnte das durchaus sein, dass er sich an New York rächen wird. Er ist ja nie wirklich angekommen, auch gesellschaftlich. Deswegen ist ihm New York und die New Yorker Gesellschaft ein Dorn im Auge. Und das ist zumindest ein Risiko, was man im Auge behalten muss. Und dann natürlich auch seine Androhung, dass er, wenn es Proteste gibt, dass er das Militär auf die Straße schicken wird.
Womit rechnen Sie denn jetzt mit dem 20. Januar, wenn er sein Amt antritt?
Es ist ungewiss, aber es ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Also in der Finanzwelt reden wir von Low Probability, High Impact Events. Das sind Ereignisse, die haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, aber wenn sie dann kommen, haben sie dramatische Konsequenzen. Und es ist möglich, weil die amerikanische Gesellschaft nicht auf eine Autokratie geeicht ist, das kennen sie nicht aus der eigenen Erfahrung, dass Donald Trump versucht, harte Präzedenzfälle zu schaffen, harte Bilder, wie seine politischen Feinde abtransportiert werden, wie das Militär auf die Straße kommt, damit den Bürgern das Blut in den Adern gefriert und sich niemand mehr traut, aufzubegehren.
Was macht Sie da so sicher, dass Sie jetzt nicht einfach den Teufel an die Wand malen, dass es keine Dystopie ist?
Ich bin nicht sicher, deswegen sage ich, es ist eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass so etwas eintritt. Aber dass das überhaupt möglich ist, dass man das nicht abtun kann einfach, vor allen Dingen auch, weil Donald Trump es selbst angekündigt hat. Er hat angekündigt, dass er sich an seinen politischen Feinden rächen wird. Alle, die ihm jemals irgendwie quergekommen sind. Er hat gesagt, er wird das Militär auf die Straße schicken. Er hatte schon bei seiner letzten Amtszeit versucht, da hat der Verteidigungsminister Esper dagegen gearbeitet und hat gesagt, das geht nicht, dafür fehlt die Rechtsgrundlage. Seine Nichte Mary Trump, die Psychoanalytikerin ist, hat gesagt, Trump hätte den Tod seines Vizepräsidenten Mike Pence billigend in Kauf genommen, weil ihm das die Rechtfertigung gegeben hätte, das Militär auf die Straße zu schicken.
Wie wappnen sich jetzt die Menschen dort, die die Repressalien befürchten?
Man kann sich nicht wirklich wappnen. Das ist ja auch alles noch recht neu und ungewiss, wie gesagt. Aber viele machen natürlich imaginäre Fluchtpläne und schauen, ob sie in ihre Heimatländer zurückgehen oder ob sie nach Kanada auswandern können. All solche Gedankenspiele. Aber letztendlich für die meisten wird es unmöglich oder jedenfalls nicht praktikabel sein, auszuwandern. Man muss schauen, sich zu arrangieren. Aber zum Beispiel ein Bekannter von mir ist Anthony Scaramucci, der in der letzten Amtszeit von Trump 11 Tage bei ihm in der Regierung gearbeitet hat, der wie fast alle ehemaligen Regierungsarbeiter über 40 vor Trump gewarnt haben, auch die Generäle alle, die für Trump gearbeitet haben. Und solche Leute müssen natürlich jetzt wirklich Befürchtungen haben.
Seit mehr als 2 Jahrzehnten leben Sie in den USA und es kommen gleich viele Zuschriften von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Marcel Bachhofer schreibt uns zum Beispiel, der heutige Gast malt ja natürlich den Teufel an die Wand. Wie war das denn bei Trumps erster Legislaturperiode? Da ging es Amerika besser denn je. Weshalb will das Establishment Trump nicht? Wenn man in Manhattan wohnen kann, ist Angst vor Trump doch ein wenig überzogen. Jammern auf hohem Niveau. Ich könnte mir vorstellen, sowas hören Sie öfter, oder?
Ja, selbstverständlich. Mir wird vorgeworfen, dass ich Trump-Bashing betreibe. Aber wir müssen uns anschauen, wir müssen die erste und zweite Amtszeit miteinander vergleichen. Die zweite wird wesentlich extremer werden. Kein Vergleich zur ersten. Da war Donald Trump unvorbereitet. Da hatte er noch gemäßigte Mitarbeiter. Jetzt hat er nur noch Loyalisten sich ausgesucht, die nicht nur inkompetent sind, wenn man sich die einzelnen Ausgewählten anschaut, sondern die ihre Bereitschaft signalisiert haben, die Ministerien, für die sie eingesetzt werden sollen, zu entkernen oder ganz abzuschaffen. Und ja, das ist halt extrem gefährlich, weil, wenn ich das noch sagen darf, Donald Trump gesagt hat, dass er, und dahinter steckt auch das Project 2025, also sozusagen eine Blaupause dafür, wie die Regierung umstrukturiert werden soll, nämlich dadurch, dass die Gewaltenteilung abgeschafft wird und alle Exekutivmacht in die Hand des Präsidenten gelegt werden soll.
Auf der anderen Seite können wir die zweite Amtszeit noch nicht beurteilen, weil sie noch nicht begonnen hat. Also da beginnt es ab dem 20. Januar, aber wir können einfach mal draufschauen, was geplant ist, denn er hat ja jetzt angekündigt, als erste Amtshandlung höhere Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada und China. Was will er damit bewirken?
Donald Trump lässt den Hammer schwingen. Hierzu muss man sagen, Zölle an sich sind nicht unbedingt etwas Negatives, wenn sie denn, sagen wir mal, gefeintuned angewandt werden. Und er kommt hier mit dem Holzhammer gegen China, gegen Kanada. Das sind zwei Wirtschaftssysteme, die mit dem amerikanischen ganz eng verwoben sind. Da bestehen hohe Abhängigkeiten. Donald Trump hat gesagt, also China soll zum Beispiel den Drogenhandel bekämpfen und sollen keine Drogen über die Grenzen kommen. Das ist die Verknüpfung von Dingen, die nichts miteinander zu tun haben. Zölle und Drogen. Die Regierung hat auch nur begrenzten Einfluss darauf, sagen wir jetzt mal die mexikanische, und vor allen Dingen auch dieses drastische, man weiß nicht, ob das nur eine Androhung zum Verhandeln ist oder ob es tatsächlich durchsetzen will.
Müssen wir vielleicht auf den Hintergrund schauen, also Opioid wird mit chemischen Substanzen aus China in Mexiko wohl produziert und von da dann in die USA geschmuggelt und jährlich sterben 75.000 Menschen in den USA an einer Fentanyl-Überdosis. Welche Bemühungen dagegen gibt es denn von der aktuellen Biden-Regierung?
Es gab von der Biden-Regierung direkte Absprachen mit China, dass China die chemischen Komponenten, die dafür notwendig sind, nicht mehr versandt werden oder benutzt werden dürfen. Also es gab schon Bewegungen dagegen. Und natürlich ist diese Drogenabhängigkeit ein großes Problem in den USA. Das hat auch Gründe in den USA selbst, strukturelle Gründe. Aber trotzdem diese wirtschaftlichen Dinge miteinander zu verknüpfen mit anderen, das ist nicht sachgemäß.
Aber offensichtlich scheinen die Bemühungen der beiden Regierungen nicht wirklich Wirkung zu haben. Also was wäre da zu tun gewesen?
Man kann ja verhandeln, aber Donald Trump nimmt sofort eine gegnerische Position ein. Er behandelt alliierte, befreundete Mächte wie Gegner. Er kommt jetzt direkt mit Drohungen. Zum Beispiel für die kanadische Wirtschaft wäre es eine Totalkatastrophe. Auch für europäische Wirtschaftssysteme und Deutschland wäre das sehr negativ, weil zum Teil auch Dinge in Mexiko produziert werden von deutschen Unternehmen, die von dort nach Amerika kommen. Also Donald Trump möchte auch verhindern, dass andere Länder ausweichen auf Mexiko, weil sie zum Beispiel, wenn sie direkt in die USA kämen, Strafzölle zahlen müssten.
Kanada haben Sie gerade angesprochen. Kanada ist ein Energieriese und liefert ja durchaus auch Öl und Gas an die USA. Also da gibt es auch andersrum Abhängigkeiten. Wie könnte Kanada reagieren?
Kanada ist natürlich viel mehr abhängig von den USA als andersherum. Es ist in seiner Handlungsmacht begrenzt. Es gibt nur eine Möglichkeit, mit Donald Trump zurechtzukommen, und das ist, sich zu unterwerfen, ihm Komplimente zu machen und zu Kreuze zu kriechen. Denn verhandeln tut er nicht. Das hat ja gerade auch nochmal Angela Merkel in ihrem Buch dargelegt. Er will, dass man sich selbst als Verlierer darstellt, damit er als Gewinner dastehen kann.
Es kommen so viele Meldungen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Die wollen wir gleich mal mit reinnehmen. Werner Bauer schreibt uns nämlich gerade und sagt, ich habe 3 Jahre in der Bay Area gearbeitet und gelebt. Es gibt auch in den USA eine Verfassung, die nicht einfach über den Haufen geworfen werden kann. USA ist eine starke Demokratie. By the way, unter Trump war die Inflation marginal im Vergleich zur Biden-Zeit. Also die Spekulationen helfen nicht wirklich. Was sagen Sie?
Ja, es ist eine undankbare Aufgabe, die Wahrheiten auszusprechen. Natürlich wird man dann gescholten. Das habe ich aber auch im Buch getan. Ich bin Juristin in Deutschland und in den USA. Alle meine Aussagen sind faktenbasiert. Deswegen habe ich im Buch über 450 Fußnoten. Und zur Verfassung muss man sagen, die kommt eben von vor ein paar hundert Jahren. Die ist wie ein löchriger Käse. Die erfasst viele Sachverhalte gar nicht. Checks and Balances, also die Kontrollmechanismen, sind nur so gut wie die Menschen, die sie ausüben. Und wenn man da nur Loyalisten am Platz hat, die einem alles durchgehen lassen, dann helfen sie nicht. Und ganz wichtig, das Supreme Court, das Verfassungsgericht, hat Donald Trump praktisch unbegrenzte Immunität ausgesprochen für alle Amtshandlungen. Das heißt, der einzige Mensch in den USA, der jetzt de facto über dem Gesetz steht. Und ganz wichtig, wenn Donald Trump sich auch nicht an Urteile des Verfassungsgerichts halten sollte, was dann? Es gibt keinen Mechanismus, der ihn dann noch eingrenzen könnte.
Eine Frage, die ganz häufig kommt, ist, könnte er die Verfassung so ändern, dass er auch seine Amtszeiten verlängert?
Natürlich könnte die Verfassung geändert werden. Er hat das ja auch mehrmals angekündigt im Anschluss an Präsident Xi oder Putin, hat gesagt, warum machen wir das nicht? Das wäre doch viel besser. Er könnte einen Notfall produzieren und könnte einfach an der Macht bleiben. Vor allen Dingen, wenn er das Militär auf seiner Seite hat, was er dann wie angedroht auf die Straße schicken könnte.
Wir wollen mal schauen auf das Kabinett, was er jetzt angekündigt hat. Was ist denn so allgemein Ihr Eindruck?
Ja, es sind inkompetente Figuren vom Hintergrund her, aber es sind alles Loyalisten, die signalisiert haben, dass sie in seinem Sinne agieren werden. Viele Ministerien sollen abgeschafft werden, wie das Bildungsministerium, oder entkernt werden, wie das FBI, das sind sozusagen die Bundesbehörden, oder das Justizministerium. Das wäre natürlich sehr bequem für Donald Trump. Das würde ihm dann auch unbegrenzte Kontrolle geben.
Handelsminister soll Howard Lutnick werden. Welche Strategie wird er verfolgen? Was ist das für eine Person?
Howard Lutnick kenne ich aus New York, der ist extrem aggressiv, der ist sehr clever, sehr schlau, ganz hart in der Durchsetzung seiner eigenen Interessen, nicht gut für Deutschland. Er ist härter als der Finanzminister Scott Bessent, also der Nominierte, den ich auch kenne aus New York, der gemäßigter ist, aber der eben auch signalisiert hat, sich an Donald Trumps Anweisungen größtenteils zu halten. Wenn man im Amt bleiben will, dort hat man gar keine andere Möglichkeit.
Jetzt sehen wir ganz häufig Donald Trump gemeinsam mit Elon Musk. Welche Rolle wird Elon Musk zukommen?
Elon Musk hat sich ganz aktiv in die Präsidentschaft eingekauft und ist jetzt sozusagen Co-Präsident neben Peter Thiel, einem anderen Silicon Valley Milliardär, der den Vizepräsidenten J.D. Vance finanziert hat. Und wir müssen sehen, in den USA ist 1% der Bevölkerung für 70% der Parteispenden verantwortlich. Das heißt, es gilt nicht mehr, jede Stimme hat das gleiche Gewicht, sondern diese Menschen, die einen so überproportional großen Spendenanteil leisten, das sind häufig superreiche Milliardäre, Exzentriker mit ganz spezieller Interessenlage, die suchen dann häufig extreme Kandidaten aus, die die Bevölkerung weiter spalten. Und das hat dann so eine Feedbackschleife, er löst das aus, wo alles immer extremer wird.
Die Tech-Milliardäre haben Sie jetzt gerade auch angesprochen. Peter Thiel, der ja sogar aus Deutschland stammt, der war CEO von PayPal und plant ein globales Satelliten-Internet, ist damit Konkurrent von Elon Musk. Inwiefern werden die zwei sich bekriegen?
Das ist die große Unbekannte. Während Elon Musk jetzt vorne raus den Kasper gibt und Luftsprünge macht, hält Peter Thiel sich bedeckt. Aber aus der Vergangenheit, wenn man sich sein Geschäftsleben anschaut, ist auch er extrem schlau und ein großer Stratege. Wer da letztendlich siegen wird oder ob die beiden sich arrangieren werden, das ist unklar. Aber es ist ein Unding, dass die beiden jetzt praktisch direkt mit im Weißen Haus sitzen werden. Denn wir sehen jetzt eine unheilige Allianz zwischen der politischen Macht, der Finanzmacht und der Tech-Macht. Das heißt, diese Technokraten haben die Daten und sie haben die künstliche Intelligenz.
Sandra Navidi bei uns in SWRs Leute. Als Finanzexpertin haben Sie die Reaktionen der Börsen auf die US-Wahl beobachtet. Wie sind die?
Die waren zunächst einmal positiv. Das lag daran, dass Donald Trump weitere Deregulierung und Steuergeschenke versprochen hat. Das ist dann das sogenannte Sugar High, ein Zuckerhoch, wo die Märkte dann erstmal hochschnellen. Das hören Sie gern.
Wenn wir jetzt gucken, um die Sorgen um Strafzölle von 10-20% auf europäische Autos, die sind wahrscheinlich ein Grund für die schwache Kursentwicklung der deutschen Autobauer. Welche Reaktionen gibt es sonst bei uns an den deutschen Märkten?
Naja, man muss sehen, dass Deutschland selbstverschuldet sich in eine wirtschaftlich sehr schlechte Lage gebracht hat und damit auch in eine schlechte Verhandlungsposition mit Donald Trump. Denn Donald Trump kennt nur eins, das Recht des Stärkeren. Und wenn er Europa verhandlungstechnisch in die Knie zwingen kann und speziell auch Deutschland, was er besonders auf dem Kieker hat, dann wird er das tun.
Das heißt, die Zölle werden womöglich noch höher werden?
Es kommt drauf an. Es kommt auf die Verhandlungen an. Es kommt darauf an, wie sehr Scott Bessent, der wahrscheinlich nächste Finanzminister, sich mäßigend durchsetzen kann. Ich kenne ihn ja, er ist recht vernünftig, auch wenn er konservativ ist und einige zweifelhafte Äußerungen gemacht hat in letzter Zeit. Das letzte Wort ist nicht gesprochen. Man muss versuchen zu verhandeln.
Trump Media und Technology, die Donald-Trump-Aktie, die fuhr ja schon kurz vor der Wahl massive Gewinne ein. Wenn man so jetzt im Nachgang die Analyse macht, war das nicht schon ein Zeichen für den Wahlausgang?
Es gab verschiedene Anzeichen, inwieweit man sich darauf verlassen konnte, auch Wetten am Markt. Das ist ungewiss. Es gab auch viel Manipulation. Aber die Tatsache, dass Trump und seine gesamte Familie kommerziell Geld schlagen aus der Präsidentschaft, ist eigentlich ein Unding. Er bringt jetzt gerade wieder eine neue Bibel auf den Markt und oben drüber über Bibel und Gott steht Donald Trump.
Jetzt gucken wir mal auf die Entwicklung der US-Wirtschaft. Also am 5. August war ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht worden und die Sorge vor Rezession sehr groß. Und dann gab es das globale Börsenbeben. Wenn man jetzt mal schaut, wer war denn der bessere Präsident für den Arbeitsmarkt? Biden oder zuvor Trump in seiner ersten Amtszeit, wenn Sie das bewerten?
Biden war definitiv der bessere Präsident. Es ging stets aufwärts, sukzessive, langsam. Das hatte alles Hand und Fuß. Und wie widerstandsfähig der Arbeitsmarkt ist, das sieht man auch daran, dass die Federal Reserve ja relativ schnell und drastisch die Zinsen erhöht hat. Und trotzdem war der Arbeitsmarkt kaum klein zu kriegen. Natürlich hat er etwas nachgelassen, da ging Dampf aus dem Kessel. Das war aber durchaus gewollt.
Ja, aber wieso kriegt das dann eine Biden-Regierung nicht vermittelt?
Die Demokraten konzentrieren sich auf Inhalte. Sie wollten ja jetzt auch die Mittelklasse stärken. Das wäre auch sehr richtig gewesen. Aber die Republikaner sind die besseren Politiker. Sie können Macht und ihre Superpower ist, dass sie schamlos sind und einfach auch Unwahrheiten erzählen und vor allen Dingen sehr wirksam an die Emotionen der Menschen appellieren. Und man muss auch sagen, dass was der größte Nachteil der USA ist und wo auch die Demokraten nicht wirksam genug gegengesteuert haben, ist die große Ungleichheit. Wir haben über 800 Milliardäre in den USA, über 800 und über 22 Millionen Millionäre. Gleichzeitig leben über 80% der Bevölkerung von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Das heißt, die sind ein paar Gehälter entfernt von der Obdachlosigkeit, haben also auch immer die Existenzangst im Nacken sitzen.
Haben Sie gesagt, 22 Millionen Millionäre?
Genau.
Sie haben eine Unternehmensberatung in New York, in der es um Finanz- und Wirtschaftsthemen geht. Wie würden Sie da Ihren Alltag beschreiben? Sie sind da ja schon in einer ganz schönen Blase drin.
Absolut. New York ist eine demokratische Hochburg. Ich speziell lebe noch in Manhattan. Da sind Republikaner eher eine Seltenheit, aber es gibt sie auch in meinem Bekanntenkreis und dann arrangiert man sich.
Und wenn es da so viel ums Geschäft und Finanzen geht, also verlieren die Menschen da dann auch nicht andere Dinge wie das Gemeinwohl zum Beispiel aus den Augen?
Nein, ich würde sagen, ganz besonders viele aus meinem Umkreis sind in wohltätigen Organisationen tätig oder spenden auch sehr viel Geld, gerade auch Wall Street-Titanen, weil das auch zu ihrem sozialen Standing beiträgt. Das lässt sie gut aussehen. Aber ja, an der Wall Street an sich sind sie moralisch agnostisch. Also ich würde sagen, weder gut noch schlecht. Da geht es wirklich nur ums Geschäft. Aber privat versuchen sie ihren Ruf schon dadurch zu verbessern, dass sie sich engagieren.
Wobei das mit dieser Geschäfts- und Finanzbranche erstmal so gar nicht zusammengeht, weil da bestimmt ja wirklich alleine das Geld und Macht.
Genau, das ist ganz klar messbar und es ist immer noch eine sehr maskuline, eine sehr testosterongesteuerte Welt. Da geht es darum, meiner ist größer als deiner, also der Bonus. Und das sieht man jetzt ja auch zum Beispiel in der Tech-Welt. Also im Grunde genommen hat die Tech-Welt, was die Macht und den Einfluss und das Geld betrifft, die Finanzwelt fast schon abgelöst. Aber ja, das Geld bestimmt die Welt auch bei uns in Manhattan.
Was hat Sie denn überhaupt gereizt, in dieser Branche tätig zu sein?
Ich bin ja Juristin von Hause aus. Ich habe in Deutschland meine Zulassung erworben als Rechtsanwältin und habe dann noch eine Jura studiert in den USA und habe dann in Deutschland angefangen bei Deloitte und Touche als Schwangerschaftsvertretung für eine amerikanische Rechtsanwältin und bin dann wieder abgeworben worden nach New York von einem Kunden und habe dann mich entschlossen, endgültig überzusiedeln, kurz vor dem 11. September.
Ja, und Ihre Begeisterung war anfangs richtig groß. Inzwischen sagen Sie ja, das hat sich relativiert. Vielleicht können Sie diesen Prozess mal beschreiben, wie das lief.
Als ich erstmals nach Amerika kam als Teenager, habe ich mich in die Menschen und in die Kultur verliebt. Das war eben so ganz anders als Deutschland. Der Zusammenhalt, der Gemeinschaftssinn, auch das Bewusstsein der Amerikaner, wir sind was Besonderes. Das habe ich von außen erstmal, ja, das kannte ich aus Deutschland nicht, auch den Patriotismus. Das ist natürlich schön, wenn man dann in so eine Gemeinschaft kommt und dort aufgenommen wird. Auch die Kreativität und der Individualismus, auch das gab es viel weniger in Deutschland, zumindest zu der Zeit. Und das hat mich sehr begeistert. Vor vor allen Dingen auch die Freundlichkeit der Menschen, die Begeisterungsfähigkeit, die kindliche Neugier. Jetzt, wo ich länger in Amerika lebe, habe ich festgestellt, dass vieles, was ich vielleicht vorher an Deutschland kritisiert habe, was ich vielleicht eher spießig fand oder langweilig, dass ich im Grunde genommen, ja, die Deutschen sind halt eher mit der Realität verbunden und die Amerikaner, auch gerade in der Finanzwelt, erspinnen sich häufig dort, ich meine, Finanzen ist halt auch was, Gewinn liegt in der Zukunft, da muss man Narrative schaffen, da muss man Stories erzählen können und das können die Amerikaner gut. Aber jetzt aus der Retrospektive würde ich auch sagen, die Deutschen sind halt ein wenig bodenständiger vom Prinzip her und verlässlicher und bei den Amerikanern ist halt auch viel heiße Luft dabei.
Gibt es denn schon mal so Momente, wo Sie sich überlegen, wie lange bleibe ich hier noch?
Nein, das war für mich nie ein Thema. Ich wollte immer in den USA bleiben. Allerdings jetzt, wo die politische Entwicklung so dramatisch sich zuspitzt und in jeder Hinsicht eskaliert, würde ich nicht ausschließen, möglicherweise aus politischen Gründen weggehen zu müssen.
Der Kindergarten entscheidet schon über die Zukunft. Sandra Navidi bei uns in SWR2 Leute. Wir wollten darüber sprechen, wie in den USA das Bildungssystem Menschen in eine ja meist vorgefertigte Richtung prägt. Wie geht das schon los mit dem Kindergarten?
Der Kindergarten kostet ein Vermögen und das ist eigentlich der Grundstein für den weiteren Werdegang. Und dem Ganzen zugrunde liegt die Tatsache, dass die soziale Mobilität in den USA kaum noch gegeben ist. Denn für eine gute Ausbildung müssen Eltern weit über $1 Million hinblättern. Und ein Kindergarten in Manhattan zum Beispiel kostet pro Jahr für einen Dreijährigen, können sie $30.000 ausgeben. Das sind 60.000 brutto. Und das geht dann immer so weiter. Das heißt, dass selbst Gutverdiener kommen in dieses Hamsterrad rein, wo sie an anderen Gutverdienenden, die ihren Kindern die teuersten Hobbys und das Beste bieten können, wo die ihr ganzes Leben lang strampeln.
Dann das College, das geht wahrscheinlich genauso weiter, das zieht sich durch, oder? Highschool, College.
Sie haben enormen Leistungsdruck einmal, sie müssen Top-Noten bringen, dann müssen sie das Geld haben. Ja, es gibt auch Stipendien, aber um die bekommen zu können, um sich bewerben zu können, braucht man die Zeit, braucht man eine gewisse Expertise. Das heißt, wenn man aus einem Elternhaus kommt, wo die Eltern keinerlei Bildung haben und auch gar nicht die Bandbreite, sich um so etwas zu kümmern, dann kommt man nicht rein und es braucht selbst für öffentliche Unis ein gewisses, ich glaube, das kostet mindestens 80.000, was man dann hinblättern muss insgesamt. Das heißt, das ist ganz schwierig ohne Schulbildung. Diese Schulbildung kann man nicht mehr aufsteigen.
Kamala Harris hatte damit geworben, dass sie es eigentlich geschafft hätte, aber sie gehört ja im Grunde auch einer Bildungselite an, muss man sagen.
Ja, das spricht ja nicht dagegen, dass sie das Problem hätte lindern können. Das war eigentlich genau das richtige Rezept, die Mittelklasse zu stärken, den Bildungszugang zu vergrößern, den Einfluss der Elite-Unis wie Harvard, Stanford und Yale zu mindern. Denn im Grunde genommen können sich dort ganz Reiche, man kauft sich einen Abschluss. Ja, man muss auch die Leistung bringen, um reinzukommen. Aber im Grunde genommen, wenn man dort einmal war, dann ist der Karriereweg und das lebenslange Einkommen praktisch garantiert.
Wenn wir jetzt über die Spaltung in den USA sprechen, was bedeutet das hinsichtlich der Bildung?
Die Bildung ist der Stolperstein. Wir leben ja sowieso in einer Wissensökonomie. Das heißt, alle, die am Schreibtisch arbeiten, die geistig arbeiten, haben einen Vorteil. Physische Arbeit wird mehr und mehr durch Maschinen ersetzt. Das heißt, die Spaltung wird sich immer weiter vergrößern. Und die, die am unteren Einkommensende bisher geschafft haben, die werden nicht nur ausgebeutet, sondern noch viel schlimmer, die werden irgendwann dann irrelevant.
Und das US-Schulsystem galt ja schon nie als besonders gut. Wie blicken Sie da jetzt in die Zukunft?
Also man kann sicherlich mit dem nötigen Kleingeld und dem Zugang die beste, weltweit beste Ausbildung in den USA erlangen, nämlich an diesen Elite-Unis. Auf generellen Unis ist die Bildung eher schwach, also nicht so toll. Das Bildungssystem müsste dringend reformiert werden. Die Tech-Titanen versuchen auch dort ihre Macht auszuüben und mehr Zugang zu bekommen. Dann haben sie natürlich noch mehr Daten. Wie das ausgeht, ist unklar, aber eine Problemlösung zeichnet sich noch nicht ab.
Jetzt heißt es immer über die Tech-Experten im Silicon Valley, dass sie ihre Kinder ja meist in den Waldorf-Kindergarten und so weiter schicken, wo gar keine Handys zur Verfügung stehen, weil sie wissen, was das im Grunde für ein Teufelszeug ist. Kriegen Sie davon was mit?
Ganz genau. Also die das meiste Geld haben, wie Bill Gates und so weiter, die wollen, dass ihre Kinder ihre soziale Intelligenz entwickeln. Die sehen, dass der größte Luxus ist, mit anderen Menschen zu tun zu haben, weil je mehr Zeit wir hinterm Bildschirm verbringen, desto wertvoller wird diese Zeit. Und deswegen investieren sie das.
Sie sind jetzt ein paar Wochen zu Besuch in Deutschland aus den USA, waren vergangene Woche zum Beispiel bei der Eurofinance Week. Das in Frankfurt heißt es ja inzwischen auch alles schon Englisch. Was haben Sie denn dort erlebt und mitgenommen?
Ja, unter anderem war ich bei einem kleinen Dinner, wo Bankchefs waren und da war ein weltberühmter Ökonom, der hat seine Prognose gegeben und die klang verhältnismäßig gemäßigt und da bin ich nachher, ich kenne ihn schon seit über 10 Jahren und bin nachher zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, siehst du das tatsächlich so relativ okay? Und dann hat er gesagt, nein, natürlich nicht. Also wenn er sich privat äußern würde, würde er sich wesentlich drastischer äußern und das hat mich nochmal bestätigt in meiner Annahme, dass die meisten Leute, entweder auch Ökonomen bei großen Banken, dass es ihnen entweder peinlich ist oder dass es ist eben sicherer, mit der Masse zu schwimmen in den Prognosen. Weil wenn man nachher daneben lag, dann kann man sagen, ja, das hat ja keiner gewusst. Alle haben das so gesagt. Und sonst hat man ein Risiko, dass man daneben liegt.
Naja, aber es scheint ja auch irgendwie nicht so richtig, sich jemand zu trauen. Wenn er es hinter vorgehaltener Hand sagt, sagt das den anderen ja auch hinter vorgehaltener Hand. Also im Grunde weiß man dann ja um eine andere Situation.
Ganz genau, aber das sieht man auch an den Unternehmenschefs in Amerika, Konzernchefs oder auch Chefs von Wall Street Banken, wie zum Beispiel dem von JP Morgan, Jamie Dimon. Der hat heimlich Kamala Harris unterstützt, hat sich dann nach außen wohlwollend über Trump geäußert und dann hat es, ich glaube, es war das Wall Street Journal, aufgedeckt, dass er eben praktisch das hintenrum gemacht hat, weil sich keiner traut, die Wahrheit zu sagen, denn alle befürchten Repressalien mit Recht. Denn auch in seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump Unternehmen, die nicht nach seiner Pfeife getanzt haben, hat er öffentlich angeschwärzt, wie Apple, Harley Davidson, Facebook und viele andere, hat zu Boykotten aufgerufen und andere Dinge getweetet, negative, wo der Börsenwert dann erstmal über Nacht in den Keller gefallen ist.
Ja, darum wird es doch am Ende gehen, muss man da nicht unterstellen. Es ist eine Angst, dass man dann am Ende das Geld verlieren könnte und jetzt wollen gerne einfach erstmal mitschwimmen bei dem Hype, den man ja jetzt beispielsweise auch bei den Kryptomärkten zum Beispiel erlebt.
Ja, absolut. Das ist wie in der Finanzkrise von 2008. Solange die Musik spielt, muss man tanzen. Das nimmt man mit. Aber da Donald Trump eben auch gesagt hat, alle, die nicht für ihn waren, waren sozusagen gegen ihn und politische Feinde werden seinen Zorn zu spüren bekommen, glaube ich, geht es diesmal über die Angst von finanziellen Verlusten hinaus.
Was kann das denn für letztendlich eine nationale Sicherheit bedeuten, wenn da so eine Spaltung ist?
Die Spaltung ist gefährlich und dann natürlich auch die Nominees, also die er vorgeschlagen hat für Ministerämter, wie zum Beispiel Tulsi Gabbard als oberste Chefin aller Geheimdienste in den USA, die auch das tägliche Briefing für den Präsidenten vorbereitet. Sie hat nachweislich russische Talking Points seit jeher fabriziert, ist völlig immer mit Russland auf einer Linie, hält mit dem syrischen Staatschef. Also da ist ganz gefährlich, weil es geht ja immer auch in Deutschland die Sorge um, dass Donald Trump entweder aus der NATO austritt, was er technisch nicht kann, aber die NATO aushungert durch Zurückhalten finanzieller Mittel oder Abzug von Soldaten, was auch immer. Aber wenn er alleine so jemand, der kompromittiert erscheint und Donald Trump hat gesagt, niemand soll mehr einen Background-Check erfahren in seiner Regierung, ja, also die will er sozusagen abschaffen.
Background-Check bedeutet?
Bedeutet Hintergrund-Check vom FBI, also dass danach geschaut wird, wer hat Dreck am Stecken, wer ist erpressbar, da spielen Dinge eine Rolle wie Verschuldung oder Affären, dass man eben nicht von der staatlichen Macht erpresst werden kann. Aber wenn man da, wenn feindliche Mächte jemanden dort platziert haben im Inneren der US-Regierung oder man hat eben willige Saboteure, die damit zusammenarbeiten oder alleine der Verdacht besteht, dann können eigentlich Alliierte zum Beispiel keine vertraulichen Informationen mehr teilen. Damit wäre dann eine Organisation wie die NATO de facto auch ausgehöhlt und das wäre für Deutschland ein Riesenproblem, alleine auch dann wiederum wirtschaftlich, nicht nur technisch, also sicherheitstechnisch, sondern weil Deutschland könnte für den Ausfall der USA gar nicht das wettmachen.
Jetzt klingt das alles sehr negativ, was Sie sagen und Sie sind dennoch in der Rolle und sagen, ja, ich sag das jetzt. Wie schwer ist das für Sie? Welche Angriffe erleben Sie da persönlich?
Das ist sehr schwer. Man kann damit keinen Blumentopf gewinnen. Das habe ich schon während der Finanzkrise von 2008 erlebt. Auch da habe ich relativ drastisch gewarnt. Nachher, wenn es sich dann bewahrheitet hat, dann wissen es alle oder haben es gewusst. Ich sage ja auch nicht, dass es 100% so kommt, aber die Gefahr besteht. Es ist eben, es gibt nicht mehr diese Sicherheitsmechanismen wie in Trumps erster Amtszeit, also die Erwachsenen in der Regierung, die Generäle und so weiter, die ihn gemäßigt haben, die ihn zurückgehalten haben. Im Gegenteil, jetzt gibt es dieses ganze republikanische amerikanische Establishment auch ganz wichtig. Das ist ja nicht nur Donald Trump. Donald Trump ist die wirksamste Speerspitze. Das sind diese ganze Entwicklung und das Project 2025. Das sind Entwicklungen, die seit Jahrzehnten in der Pipeline sind, die die Republikaner zu sozusagen einer Machtübernahme des Systems vorbereitet haben.
Sandra Navidi führt eine Unternehmensberatung in New York, ist als Rechtsanwältin in Deutschland und den USA zugelassen. Wir haben jetzt einiges gehört über die Entwicklung der USA und wie es weitergehen kann. Das waren jetzt ganz schön düstere Bilder. Wie kann sich denn da ein Europa aufstellen?
Europa hat eigentlich nur eine Wahl. Es muss näher zusammenrücken. Die Integration muss gefördert werden. Denn insbesondere ein Donald Trump und auch andere Autokraten, mit denen er möglicherweise näher zusammenrücken wird, kennt nur das Gesetz des Stärkeren. Deutschland kommt aus einer schwachen Verhandlungsposition. Das heißt, ein europäischer Verbund ist noch das beste Mittel, um mit Donald Trump zu verhandeln.
Nur auch da erleben wir gerade schwierige Zeiten. Also diese Einheit zwischen Deutschland und Frankreich, beide gerade in schwierigen Regierungssituationen. Also die sind eher mit sich selbst beschäftigt, als dass man sich da zusammentut.
Das stimmt, aber ich würde sagen, was man von den US-Wahlen mitnehmen kann und sollte, ist, dass man die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen sollte und dass die Politik aktiv werden muss. Denn viele Trends sind in den USA sehr ähnlich wie in Europa, zum Beispiel das Thema Migration, wo zu wenig gemacht wird, das Thema Wokeism, also sprich Gendern und diese ganzen Dinge, die den Amerikanern wirklich bis oben standen. Und es wurde, das Pendel ist zu weit in eine Richtung ausgeschlagen.
Also was wäre die Lösung?
Man muss Probleme beim Namen nennen und aussprechen dürfen. Also ich bin schon, wie sagt man, expliziter gewesen hier in Deutschland seit Jahren und da trifft man auf eine Mauer des Schweigens. Also
haben Sie ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, dass ich mich hier in Deutschland zum Teil vor allen Dingen an Bahnhöfen unsicher fühle. Da wurde nie drauf eingegangen. Da gab es direkt eine Mauer des Schweigens.
Was wurde dann, also Mauer des Schweigens, wurden Sie in eine Ecke gestellt oder was haben Sie erlebt?
Ja, erstmal kam kein Feedback. Dann wurde gesagt, ja, die Obdachlosen und die Drogenabhängigen. Aber dass es vielleicht auch andere Gründe haben könnte. Also das ist eben auch so ein Thema. Wenn die Menschen besorgt sind um Kriminalität, dann hilft es nichts zu sagen, ja, aber die Statistiken und statistisch gesehen ist es aber nicht so. Wenn bei der Bevölkerung dieses Gefühl und diese Besorgnis besteht, dann muss die Politik darauf eingehen, weil wenn sie das nicht tut, dann würden wir in Europa genau das Gleiche sehen wie in Amerika. Dann wählen die Menschen eben die Partei, von der sie denken, dass sie die Lösung herbeibringt.
Haben Sie noch ein anderes Beispiel? Wokeism haben Sie gerade genannt.
Ja, diese übermäßige politische Korrektheit, das gab es genau das Gleiche bei uns in Grün. Wenn man sensible Themen angesprochen hat, dann gab es eben auch diese Cancel-Kultur. Und das sind auch diese gesellschaftlichen Themen ja auch genau die, die vom Ausland, also dann zum Beispiel aus Russland mit diesen Trollfabriken, befördert werden, also da nochmal richtig Öl aufs Feuer gegossen werden, weil das emotionale Themen sind. Und ich finde, wenn es da um Dinge geht wie Gendern und Badezimmer und so, dann sollte man das auch ansprechen, zumindest dürfen. Man muss es diskutieren.
Warum ist denn diese Diskussions, das ist ja das eigentliche Problem, warum scheint diese Diskussionskultur verloren gegangen? Also wenn man unterschiedliche Meinungen hat, ist ja im Grunde ganz normal, aber dennoch muss man sich an den Tisch setzen können.
Ja, da sind vor allen Dingen mitschuldig die Social Media, die Echokammern, die es dort gibt und die Tatsache, dass sich dort jeder anonym auch austoben kann, dass wir diese Tastenkrieger sehen, die mit Beleidigungen und allem Möglichen fungieren und niemand muss mehr, wie jetzt im persönlichen Austausch, die Konsequenzen befürchten. Und dann noch das Phänomen, eben die Beeinflussung von außen auf die Social Media, dass da herrschende Meinungen künstlich geprägt werden. Wir wissen, dass ein gesellschaftlicher Konsens großen Einfluss auch auf den Einzelnen hat. Wenn der Einzelne denkt, das ist das, was die Menge denkt und sagt, dann ändert er seine Meinung auch dahingehend. Da gibt es auch viele wissenschaftliche Experimente. Also das es ist im Grunde genommen eine geistige Manipulation.
Speziell für eine kommende deutsche Regierung am 23. Februar wird gewählt. Was würden Sie einem neuen Kanzler von der Kanzlerin, werden wir nicht ausgehen, was würden Sie einem neuen Kanzler raten?
Ja, die Nationen zusammenzuführen, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Ich sehe die Spaltung hier auch ähnlich wie in den USA. Aber wie gesagt, man muss die Probleme vor allen Dingen offen ansprechen. Das ist die einzige Lösung.
Okay, und Kanzlerkandidatin wird es wahrscheinlich auch geben, muss man sich noch korrigieren. Also insofern, wir wissen es einfach nicht. Von daher sage ich für Ihre Einschätzung erstmal vielen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Sandra Navidi.
Ich danke sehr, Frau Köster.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.